Ja, hallo, herzlich willkommen zur fünften und letzten Episode unserer Sonderserie mit Seat at Charité. Und ja, ich habe wieder zwei Gäste da. Einmal die Laura Schönian und den Thomas Picht. Den Thomas kennen vielleicht einige aus den vorherigen Folgen. Laura ist heute das erste Mal da und wir sprechen heute über das Thema Usability und UX für MedTech. Und erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr wieder Zeit habt, mit uns zu sprechen.
Ja, super, vielen Dank für die Einladung. Genau, dann kann ich mich auch gerne direkt mal kurz vorstellen. Genau, ich bin Laura Schönian. Genau, bin bei Seat jetzt seit 2 Jahren und betreue den Bereich ja, Usability und User Experience. Genau, bin Usability Consultant quasi bei Seat und übernehme alle Projekte, die was damit zu tun haben, wenn es darum geht, NutzerInnen, KlinikerInnen in Medizinproduktprojekte einzubinden. Genau, und ich komme aus dem Bereich, genau, Psychologie studiert im Bachelor und genau dann Human Factors und bin jetzt seit ja knapp 9, fast 10 Jahren so in der Medizintechnik unterwegs und beschäftige mich eben damit, wie man ja Medizinprodukte so gestalten kann, dass am Ende die, die damit arbeiten sollen, auch gut arbeiten können.
Hallo Matthias, mich freut es auch, sehr wieder dabei sein zu dürfen. Ich bin Thomas Picht. Ich bin an der Charité seit vielen Jahren als Neurochirurg tätig. Da naturgemäß immer auch schon sehr viel mit Medizintechnik als Anwender zu tun gehabt. Auch in meiner Forschung beschäftige ich mich sehr viel mit den neuesten Medizintechnikentwicklungen. Und da freut es mich total, dass ich jetzt seit Anfang 23 Seat leiten darf und hier eben auch meine Expertise sowohl als Anwender als auch Entwickler von Medizintechnik einbringen kann.
Super, vielen Dank, ihr beiden, für das kurze Intro. Wer noch Fragen hat, wer ist Seat, was macht Seat, es gibt 4 Episoden davor, da einfach reinhören, weil wir sparen uns heute so ein bisschen die Zeit, da nochmal eine Vorstellungsschleife zu drehen, liebe Laura, lieber Thomas, weil wir haben ein aus meiner Sicht super spannendes Thema mit UX, Usability. Alle reden ja immer drüber, es muss irgendwie einfach zu handeln sein, es muss leicht sein. Ich habe aber manchmal das Gefühl, wenn ich mit Startups spreche oder Unternehmen, dann kommt ganz oft eben das Produkt, ne, die Lösung selber, aber über dieses Thema UX wird sich ja gar nicht so viel Gedanken gemacht. Also so kommt es bei mir an, vielleicht täusche ich mich auch. Wie sind denn da vielleicht, bevor wir ins Thema ein Deep Dive machen, wie sind da eure Erfahrungen? Ist es ähnlich oder gibt es viele, die sagen, die basteln so lange an diesem UX rum, bis es fast überproduziert ist?
Genau, also ich würde sagen, dass tatsächlich, genau, kann man das gar nicht so pauschal sagen. Also es ist sehr unterschiedlich. Genau, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es schon, genau, Hersteller gibt, die genau erstmal sehr, sehr viel für sich tüfteln, eine Technologie haben und dann überlegen, ja, okay, und was machen wir jetzt daraus und wie kriegen wir die quasi genau in den Healthcare-Sektor rein. Genau, und kommen dann eben sehr spät, um halt dann das auch mal mit denen, die das nutzen sollen, abzuklären, ob das halt überhaupt so passt. Genau, auf der anderen Seite gibt es aber eben halt auch die anderen, die da halt versuchen, wirklich sehr, sehr nah an den NutzerInnen dran zu sein. Das ist manchmal nicht so einfach, gerade in der Medizinwelt. Genau, aber ich glaube, das ist genau ganz unterschiedlich und viele genau beschäftigen sich schon auch mit dem Thema, aber benennen es dann vielleicht auch gar nicht. Benennen es nicht unbedingt so, genau, dokumentieren das vielleicht auch nicht so, aber haben trotzdem eigentlich auch schon sehr, sehr viel in diesem Bereich gemacht. Genau, das sind so meine Erfahrungen.
Spannend. Thomas, weiß nicht, hast du da auch nochmal so eine Sichtweise drauf?
Ja, so ein bisschen mehr, genau, so ein bisschen mehr mit dem Blick von oben vielleicht oder eben auch als Anwender aus der täglichen Praxis habe ich schon häufig das Gefühl, dass Nutzerinnen davon ausgehen, Medizinprodukte müssen quasi schlecht bedienbar sein. Es gehört irgendwie dazu, so ein bisschen wie dass Medizin schlecht schmecken soll. Medizinprodukte müssen so ein bisschen kompliziert sein. Aber das ist natürlich keine richtige Denkweise. Und ich will das jetzt auch nicht pauschalisieren. Es gibt auch natürlich Medizintechnik, die wunderbar funktioniert. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, manchmal ist das noch ein bisschen der Mindset.
Na wunderbar, aber dann deckt sich das ja im Großen mit dem, was ich auch so wahrnehme. Wenn man da jetzt reinschaut und Laura, du hast ja schon ein bisschen das Thema angerissen, wenn ich jetzt aus Blick eines Unternehmens, eines Startups eben reingehe und mich mit dem Thema beschäftige, wo seht ihr da die größten Herausforderungen in der MedTech, also in der Medizintechnikbranche? Und dann vielleicht eine zweite Frage direkt angeschlossen, wo sind auch die gravierendsten Unterschiede zu anderen Branchen? Also wenn ich eine App mache, eine Consumer-App, ich baue irgendwie einen Shop, kann was bestellen, ne, so Amazon und solche Themen. wie gesagt, was sind die größten Herausforderungen und wo liegen die größten Unterschiede auch?
Ja, genau. Ich hatte es ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Also eine der wirklich großen Herausforderungen ist, genau, um halt eine gute User Experience sicherzustellen, muss man halt die NutzerInnen einbinden in die Produktentwicklung. Oder man hat halt irgendwie einfach Glück und schafft es halt auch ohne. Aber das, genau, würde ich nicht empfehlen. Genau, man sollte sie halt einbinden. Und das ist, wie gesagt, im klinischen Kontext gar nicht so einfach. Also man kann nicht einfach in die Klinik spazieren und sagen, hier, ich habe da mal, ich würde dir jetzt gerne mal irgendwie mein Produkt zeigen und kann mal irgendwer was dazu sagen. Genau, das passiert. Das funktioniert einfach nicht. Genau, man kann mal versuchen. Vielleicht hat man dann mal einen Kontakt und schreibt eine Person an. Genau, aber KlinikerInnen sind halt vor allem mit der Versorgung von Patientinnen vollkommen ausgelastet und da sind einfach nicht viele Kapazitäten, um dann halt auch noch solche Projekte irgendwie zu betreuen. Genau, also das ist wirklich eine sehr große Herausforderung, die ich auch genau bei meinen früheren Arbeitgebern gemacht habe. Genau, und was eben auch so ist, dass die Produkte im Klinikkontext dann auch in einem sehr komplexen Ökosystem funktionieren müssen. Also mein Produkt steht halt nicht für sich alleine, sondern ich muss halt auch immer gucken, okay, was für andere Produkte sind halt irgendwie auch im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt genutzt. Genau, wie müssen die miteinander interagieren? Genau, das ist eben sehr komplex. Und im Vergleich zu dem, genau, zu anderen Branchen, gerade bei Consumerprodukten, ist es dann in der Medizinwelt eben auch so, dass die NutzerInnen nicht unbedingt die KäuferInnen sind. Genau, das heißt, ich muss eben genau auch da wieder genau verschiedene Perspektiven quasi bedienen. Es reicht jetzt nicht im Medizintext-Kontext zu gucken, okay, was sind denn die Pains, sagt man immer, die Pains eigentlich der meiner Nutzergruppe, weil die sind halt nicht unbedingt die dann das sich für dieses Produkt entscheiden. Das ist dann zum Teil in der Klinik eben der Einkauf und da müssen eben andere Themen dann auch bedient werden, da herrscht ein sehr hoher Kostendruck. Also es gibt dann einfach im Medizinbereich ein sehr, genau, es ist ein sehr komplexes Bild. Ich muss genau sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge betrachten, damit am Ende mein Produkt funktioniert. Also dass es attraktiv ist, dass es gut bedienbar ist, dass es sicher ist, genau, aber dass es halt eben auch genau gekauft wird, also genau attraktiv für den Einkauf ist.
Spannender Punkt, Laura. Da vielleicht gleich die Frage angeschlossen. Wir haben ja manchmal so eine Kette, wir haben B2B, B2C, ne? Also das heißt, so wie du es gerade beschrieben hast, ich gebe das an die Klinik geben es an die Patienten weiter. Wie sieht es da aus? Was sind da nochmal so die Besonderheiten? Also klar, man muss, also was heißt klar, man muss mit den Verantwortlichen sprechen, die das nutzen, auch mit den Patienten sprechen. Gibt es da aber nochmal Besonderheiten, wo man darauf achten muss, wenn man gerade jetzt nicht direkt in B2C-Kontext geht oder nur B2B, sondern in diesen Mix? Wie kann ich das vielleicht auch am besten als Team, wenn ich jetzt wohl genau vor dieser Herausforderung stehe, wie kann ich das am besten lösen? Gibt es da Tipps, die du hast oder ihr?
Vielleicht kann ich da kurz einsteigen, Matthias, genau wie Laura es gerade beschrieben hat. Ja, man muss die gesamte Kette der Nutzerinnen sehen und das beginnt eben mit einer Kaufentscheidung seitens der Klinik. Und da ist es leider mehr und mehr so, dass die häufig getroffen wird, wirklich rein anhand ökonomischer Faktoren. Und dann landen Produkte in der Klinik, und das sehe ich bei uns auch in der Charité regelmäßig, die dann aber nicht funktionieren im Alltag, ja, aus Gründen, hat Lara auch schon gesagt, der Interoperabilität oder weil sie einfach von den Anwenderinnen, Nutzerinnen nicht akzeptiert werden, weil sie nicht so funktionieren, wie es versprochen wurde. Und das ist natürlich dann letztlich wiederum auch ein betriebswirtschaftliches Problem. Ja, von daher, was wir uns auf die Fahne schreiben als Ziel, ist, dass wir genau das natürlich auch sehr gut wissen und die Unternehmen dahingehend auch beraten und dann auch Formate anbieten, wo all diese Perspektiven schon frühzeitig mal auf das Produkt oder das mögliche Produkt schauen und genau diese Aspekte dann auch klar kommunizieren.
Spannendes Thema, weil diese Kette, ne, ist ja eben nicht einfach. Ihr habt das beschrieben. Ihr habt ja auch mit der Charité natürlich die Möglichkeit, da entsprechend, ich sage jetzt mal, zu experimentieren, sich das anzuschauen. Das sind natürlich super Voraussetzungen. Wenn man das aber nochmal betrachtet, und es wird ja viel auch immer wieder geredet darüber, es muss leicht zugänglich sein, barrierefrei für die Patienten. Also der Onboarding-Prozess muss einfach sein. Ich habe da gerade so ein bisschen das Thema EPA im Kopf, ne? Also wie das funktioniert hat von der Bedienerfreundlichkeit. Seht ihr da auch zum Beispiel sehr große Unterschied, weil immer diese Diskussion kommt, naja, die jüngere Generation, die macht es mit links, die andere Generation, die ältere Generation, die macht es nicht mit links, die ist, anders gibt es da auch nochmal Unterschiede, oder habt ihr da jetzt gar keine großen Differenzen festgestellt bei solchen Prozessen und ihr sagt, im Gegenteil, sagen wir mal, die mittlere Generation, nenne ich es jetzt mal, die ist einfach so digital schon unterwegs, weil sie da reingewachsen ist und es tun sich eher die Jüngeren vielleicht schwer oder weil sie aus dem Gamification-Bereich ja eher kommen. Also gibt es da auch Unterschiede, die ihr feststellt?
Genau, also die Erfahrung, die ich da gemacht habe, ist eigentlich, dass es recht individuell ist. Genau, dass es gar nicht unbedingt so, ja, ich sag jetzt mal so dieses Vorurteil ist, dass die ältere Generation da halt eher dann von neueren Produktideen oder so Neuheiten dann irgendwie lieber Abstand nimmt. Genau, also im Gegenteil zum Teil auch, gerade weil sie, gerade die ältere Generation ja auch sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt. Genau, können die meistens auch sehr, sehr gut kommunizieren, was es halt eigentlich braucht, was halt benötigt ist. Genau, und sind da auch dankbar und offen, genau dafür, wenn es dann halt eben Neuheiten gibt, die auch ihren Alltag erleichtern. Genau, also ich habe das gar nicht so festgestellt, dass das jetzt genau so ganz klassische Generationsthemen sind, sondern dass es dann auch einfach individuelle Perspektiven sind, die eben halt ja auch existieren. Genau, das ist so meine Erfahrung.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe das Gefühl, Leute, die im Medizinsektor tätig sind, sind häufig, ich nenne es mal Early Adopters. Die haben auch Lust, mit neuer Medizintechnik zu arbeiten, wollen ihren Patientinnen ja auch wirklich immer die neueste Technik anbieten. Ja, und von daher ist da sozusagen die Eintrittsschwelle für neue Medizintechnik niedrig, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, sie muss dann aber auch im Alltag funktionieren. Und da haben die Anwenderinnen ein sehr gutes Gespür für. Wenn der Knopf einfach an der falschen Stelle ist oder zu viele Kabel oder die typischen Dinge, das funktioniert dann einfach nicht, ne? Und das würde ich aber Laura zustimmen, dass sehe ich jetzt auch nicht so, dass da große Unterschiede zwischen den Generationen sind.
Wunderbar. Es deckt sich dann auch mit meiner Erfahrung, weil da wird, glaube ich, zu viel auch geredet über diese Generationen und diese Konflikte, ne, oder dieses Nutzungsverhalten. Und Thomas, du hast es vorhin gesagt und lasst uns da vielleicht nochmal reinschauen. Also am Ende ist natürlich UX, und wir haben es ganz am Anfang ja gehört, es wird manchmal ein bisschen vernachlässigt, schon auch ein Faktor, nicht der Faktor, aber schlussendlich der letzte Faktor aus meiner Sicht, der einen Erfolg auch unter Umständen ausmacht oder ein Misserfolg, ne? Also sprich, wie nehmen das die Patienten, die entsprechendes Fachpersonal nimmt das an? Also das hattest du ja vorhin auch ausgeführt oder ihr. Da jetzt nochmal reingehen, wir haben ja auch in den letzten Episoden immer drüber gesprochen, wie Seed unterstützen kann, wie der Prozess läuft. Ich denke, das wiederholen wir hier nicht. Deswegen also lieber nochmal reinhören in die anderen vier Episoden, weil hier wird der Prozess ähnlich sein. Ihr geht in den Workshop, ihr geht in den Austausch, ihr arbeitet mit den interessierten Unternehmen, Startups, entsprechende Konzepte, auch im Hinblick auf UX. Könnt ihr uns oder den Zuhörern, Zuhörern mal ein praktisches Beispiel nennen, wo ihr sagt, okay, da macht eben das UX-Thema, also Usability und das Design einen gravierenden Unterschied aus, sowohl für Patienten oder halt auch im fachlichen Kontext?
Genau, also ich könnte vielleicht einfach von einem Projekt mal erzählen. Genau, da haben wir auch eine kleine Usability-Studie quasi durchgeführt. Genau, da ging es um ein digitales OP-Mikroskop. Genau, das war quasi eine Weiterentwicklung. Genau, sollte dieses klassische OP-Mikroskop ersetzen, wo der Chirurg, die Chirurgin mit den Augen durch dieses Mikroskop schauen muss. Und in diesem Mikroskop ging es eben darum, dass es, genau, hatte eine 3D-Kamera auf einem Roboterarm und das Bild wurde quasi auf einem Bildschirm, auf einem Monitor, für alle ersichtlich dann auch im Raum angezeigt. Und genau, hier war eben, also die Basis dafür, warum man das so entwickelt hat, war eben, dass halt diese traditionellen OP-Mikroskope, genau, oft dann in so unergonomische Kopf- und Nackenhaltungen gezwungen haben bei bestimmten Eingriffen eben, wo man dann seinen Kopf irgendwie genau für einen längeren Zeitraum in einer ungünstigen Situation halten musste, was zu einer körperlichen Belastung geführt hat, was auch zu einer eingeschränkten Sicht und Beweglichkeit führt, etc. Und genau, hier haben wir dann eine Usability-Studie durchgeführt und konnten dann eben auch zeigen, dass die genau, Nackenbelastung durch dieses neue System genau reduziert werden konnte, auch die mentale Ermüdung konnte reduziert werden. Und genau, was auch noch hinzukam, dass dadurch, genau, dass alle im OP dasselbe Bild gesehen haben auf einmal und nicht nur derjenige, der operiert, an sich auch viel besser abstimmen konnte. Genau, was einmal im OP dann von Vorteil ist, aber eben auch für die Lehre, um eben neue, genau, neue Chirurginnen auszubilden. Genau, das wäre so ein Beispiel. Thomas, vielleicht fällt dir auch noch anderes Beispiel ein.
Ich knüpfe aber auch gerne an das Beispiel an, liebe Laura, falls ein bisschen meinen Kontext ja auch betrifft. Ja, wir haben uns bei diesem Thema digitale OP-Mikroskope auch so ein bisschen dann einen schnellen Ruf erarbeitet, so eine sehr gute Teststrecke anzubieten, weil, wie ich es vorhin auch schon meinte, wirklich grundlegende Fehlannahmen dann auch häufig ganz schnell zutage kommen, was bei diesem Beispiel jetzt zum Beispiel die Geschwindigkeit der robotischen Einstellung des Mikroskops angeht, was Dinge angeht, wie häufig wird bei Eingriffen eigentlich das Mikroskop verstellt. Ja. Also ganz wichtige Grundannahmen, die seitens der Firmenpartner dann häufig lagen, die da ziemlich weit daneben, wo man einfach mal mit einer kurzen Analyse aus dem Alltag dann von vornherein ganz das Produkt anders und besser entwickeln kann. Also das war für mich sehr augenöffnend, wie viel Potenzial diese Analysen frühzeitig haben. Also auch hier Aufruf, sich da frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, wenn es dann erstmal in die falsche Richtung läuft, wird schwierig. Also auch da haben wir also hier nämlich ein Produkt, was wir gesehen haben, technisch brillant. Es war einfach so klobig und sperrig und nicht in der Lage, mit der anderen Medizintechnik im OP-Saal zu kommunizieren. Zum Beispiel mit der Navigation, was in vielen Eingriffen, in allen chirurgischen Disziplinen immer wichtiger wird, dass wir von da sagen müssen, es tut uns leid, ihr habt das zwar jetzt fast marktreif, aber das wird so nicht funktionieren. Und das möchten wir gerne vermeiden.
Super spannende Einblicke. Also danke, dass ihr die mit uns teilt, weil Laura, so wie du es gesagt hast, eben, ne, dieses ganze Ergonomische wird ja dann nicht betrachtet. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, ne, wenn ich tagtäglich operiere. Und auch, was du gesagt hast, Thomas, also super spannend. Und wer das dazu mehr hören möchte oder von erfahren möchte, der darf sich natürlich bei euch sicherlich melden und darf sich mal diese Teststrecke zeigen lassen. Jetzt zum Ende hin der fünften Episode vielleicht noch eine wichtige Frage, weil wir haben ja auch in den anderen Folgen oder auch generell im Medizinbereich oder im Healthcare-Bereich immer das Thema regulatorische Anforderungen. Also es steht ja so über allem und Datenschutz und Sicherheit und vielleicht jetzt auch das Thema KI, was neu hinzukommt. Wie seht ihr da das Verhältnis zwischen Usability und gerade auch dieser Sicherheit? Und der regulatorischen Anforderungen, seht ihr da Probleme oder ist es eher so, dass ihr sagt, wenn wir den Prozess, so wie eingangs beschrieben, sauber aufsetzen, dann haben wir das mit auf dem Schirm und dann ist es für die Teams gar kein Problem? Oder sagt ihr, es gibt schon noch besondere Hürden oder besondere Einschränkungen, gerade wenn man in Richtung UX geht?
Genau, also ich sehe es eigentlich so, wie du gesagt hast, also dein erster Punkt. Ich sehe den, genau, den Spagat an der Stelle gar nicht so groß zwischen den Themen. Also es ist eigentlich eine Kette, die ganz gut ineinander greift. Genau, also wenn ich mich halt gut um den Usability Engineering Prozess, genau, so wird das dann auch benannt im Rahmen der Regulatorik, wenn ich mich darum gut kümmere, also den halt auch lebe, dass ich genau zusammen mit meinen NutzerInnen die meine Produkte weiterentwickle, dann und das alles dokumentiere, das kommt eben wirklich, also man muss halt einfach das ordentlich dokumentieren, damit man das auch nachweisen kann. Genau, dann habe ich damit zum einen die Sicherheit erhöht und erfülle damit auch die regulatorischen Rahmenbedingungen. Genau, also die zentrale Norm in dem Bereich, das ist ja die 62366, Usability Engineering für Medizinprodukte. Und der zentrale Aspekt da drin ist eigentlich die Sicherheit. Also es geht darum, genau, wenn mein Produkt nicht einfach und intuitiv zu bedienen ist, dann kann das zu Fehlern führen bei der Bedienung und diese Fehler können dann eben wieder zu einer Gefährdung der Patientinnen führen. Und genau, beim Usability Engineering geht es darum, nach dieser Norm diese Fehler, möglichen Fehler frühzeitig zu erkennen und dann mein Produkt eben so anzupassen, dass genau die Fehlerwahrscheinlichkeit sinkt. Genau, das ist eigentlich so das der zentrale Punkt, bei dem es in der Norm geht. Genau, diese Anforderung muss ich erfüllen. Ich habe aber, wenn ich diesen Prozess durchlebe, eben auch ganz viele andere Vorteile. Also die jetzt nicht nur, okay, ich habe jetzt hier einen Check gemacht, habe jetzt hier die Regulatorik im Rucksack, sondern ich habe halt auch viele andere Vorteile. Ne? Mein Produkt wird dadurch viel attraktiver. Genau, ne, was wir am Anfang schon besprochen hatten. Genau, es ist, wie gesagt, es ist sicherer. Und genau, die Leute sind zufriedener, es zu nutzen. Das landet dann am Ende auch nicht irgendwie in der Ecke oder wird, wenn es ganz blöd läuft, halt nicht eingekauft. Genau, das wären so meine Gedanken zu dem Thema. Ja.
Super, liebe Laura, das ist auch ein gutes Schlusswort im Rahmen der Episode und das zieht sich ja durch das gesamte Thema. Also das verwundert ja vielleicht auch nicht. Es muss immer sauber definiert sein, klar beschrieben sein. Wenn man es mitdenkt, dann ist es kein Problem. Also immer, Thomas, ich glaube, wir wiederholen uns da auch in den anderen Episoden, wenn ich da so zurückdenke. Wenn man frühzeitig mit euch ins Gespräch geht, da mal den Kontakt sucht, das eine oder andere ist ja auch nicht schlimm, wenn das nicht mitgedacht wird am Anfang, weil es gibt ja so viel zu beachten, wenn ich da reingehe in das Thema. Aber dafür seid ihr ja eben als Expertinnen und Experten da. Also super vielen lieben Dank, Laura, dass du auch da die Insights nochmal so ein bisschen geteilt hast. Jetzt ist ja in der kurzen Phase, also wer da gerne mit dir nochmal sprechen möchte, darf sicherlich sich bei euch, bei dir melden. Lieber Thomas, wir sind jetzt am Ende der letzten und fünften Episode. Da vielleicht jetzt noch das Wort an dich, weil du hast ja auch alle fünf Episoden begleitet. Also dir gebührt das Schlusswort. Ich sage erstmal danke für die Zeit an euch beide und auch für die Insights und für die spannenden Einblicke in Seed. Jetzt, wenn du zurückguckst von Folge 1 bis jetzt zur Folge 5, gibt es noch was, was du unbedingt mit den Hörerinnen und Hörern hier teilen möchtest oder was ihr teilen möchtet?
Ja, erstmal, lieber Matthias, der Dank geht an dich. Es hat mir und dem ganzen C-Team ganz viel Spaß gemacht, diesen Podcast mit dir zu machen. Und natürlich auch Dank an alle Hörer und Hörerinnen, die da mal reingehört haben, vielleicht sogar in mehrere Folgen und vielleicht dann sogar mal mit uns in Kontakt treten in der Zukunft. Ich glaube, was mir auch wieder klar wurde jetzt über diese fünf Folgen, ist, dass MedTech-Erfolg entsteht nicht im Silo. Und die Stärke von uns als Seed ist, wir sind eine Tochter der Charité. Wir haben also direkten Zugang zu der echten klinischen Realität und wissen sozusagen, was MedTech-Erfolg, welche Faktoren da wichtig sind. Durch unsere Kompetenzen, wie es jetzt die Folgen auch gezeigt haben, in, ich sag mal, allen strategisch wichtigen Feldern, von eben dem Expertinnen-Feedback über die Regulatorik, Clinical Affairs und heute in der Folge haben wir jetzt über Usability gesprochen, sind wir auch sozusagen beauftragt von der Charité und da unterwegs, genau in diesen strategischen Feldern, den Firmen zu helfen, den Startups zu helfen, aber auch KMUs und größeren Firmen zu helfen, hier ihre Produkte erfolgreich zu entwickeln, so dass sie nicht nur zulassungsfähig werden, sondern auch klinisch relevant und marktfähig. Und da helfen wir sehr gerne und freuen uns auf die weitere Zukunft von Seed. Nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Matthias, und an alle Hörer und Hörerinnen.
Ja, also wir haben zu danken, ich habe zu danken, dass ihr diese Insights geteilt habt. Auch nochmal, so wie du es gesagt hast, ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich glaube, gemeinsam können wir was erreichen, jetzt in der aktuellen Situation, wo wir uns befinden. Es ist, Laura hat ja vorhin auch gesagt, es ist eher eine Chance wie eine Hürde. Also ne, jetzt eine Chance, die muss man eben ergreifen, mutig sein, nach vorne gehen, sich austauschen. Deswegen auch für mich super spannend, die Einblicke wieder zu bekommen. Habe wieder einiges gelernt in den fünf Episoden. Sag vielen lieben Dank an das gesamte Team von Seed. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle in anderen Themenfeldern oder in einem anderen Umfeld bei Veranstaltungen treffen, vielleicht auch nochmal das eine oder andere gemeinsam machen. Also wir werden in Kontakt bleiben und wer mit euch in Kontakt treten möchte, wir packen alles in die Shownotes dieser Episode und auch in den anderen Episoden, die dürfen sich gern bei euch melden, also sowohl Startups wie mittelständische Unternehmen, alle, die sich rund ums Thema Medizinrecht interessieren, austauschen möchten, sind bei euch willkommen. Das halten wir auch nochmal fest. Ich sage danke und wünsche euch ja weiterhin alles Gute und wir werden beobachten, wie es mit Seed weitergeht und was ihr noch für spannende Produkte in den Markt bringt, zusammen mit den Teams. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
Dankeschön.